Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Willkommen bei Fokus. Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Und daher hören Sie heute keine gewöhnliche Fokussendung. Derzeit gibt es ja keine Vorträge in Vorarlberg. Externe Referentinnen und Referenten bleiben zu Hause. Daher hören Sie heute ein Gespräch, das ich mit Bertram Strolz geführt habe und das Mut und Hoffnung machen soll. Bertram Strolz ist Psychotherapeut und Sozialpädagoge sowie Gründer der Akademie für positive Psychologie in Vorarlberg.
Ja, ich arbeite schon zwischenzeitlich seit 30 Jahren als Psychotherapeut und auch als Sozialpädagoge in verschiedensten Bereichen bisher, auch in der Soziallandschaft in Vorarlberg. Vor allem auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, wo ich begleitende Angebote, Psychotherapie auf Hausbesuch, die letzten 25 Jahre gemacht habe. Und ich habe das Forschungsgebiet der positiven Psychologie vor circa 8 Jahren kennengelernt, im Rahmen auch meiner Intentionen für hypnosystemische Konzepte. Und dieses Forschungsgebiet hat etwas sehr Faszinierendes. Es ist nicht unbedingt eine Richtung des positiven Denkens, sondern eigentlich eine Erarbeitung einer positiven Haltung. Ein Forschungsgebiet, das sich damit beschäftigt, wieso geht es den Menschen gut? Wieso geht es Menschen wieder gut, wenn sie durch schlimme Zeiten gegangen sind? So auch durch diese. Wir werden auch sehen, dass es auch den Menschen vielleicht nach dieser Krisenzeit mit dem Coronavirus in manchen Dingen vielleicht sogar besser geht, dass sie sagen werden, mein Leben ist intensiver, mein Leben ist sinnvoll, ich bin dankbar für dieses, was wieder ist und so weiter. Und genau mit diesen Fragestellungen, wieso passiert das, dass Menschen wachsen, dass Menschen aufblühen, wieso passiert das, das ist das Forschungsgebiet der positiven Psychologie. Und hier liegen einfach große Chancen darin, auch in einem Heilungskonzept, in einem Selbstheilungskonzept zu Dingen zu kommen, in denen wir nicht nur den Defiziten, nicht nur den Störungen, nicht nur den Dingen nachgehen, die nicht funktionieren, sondern uns auch auf das fokussieren, was gut ist, was funktioniert.
Das Interview haben wir zum Schutz für uns beide mit einem langen Kabel aufgenommen, um den nötigen Sicherheitsabstand wahren zu können.
Der große Unterschied ist, dass ich mit den Menschen, die ich begleite, jetzt per Skype, per Telefon in Verbindung stehe. Ich habe meine Praxis geschlossen für direkte Kontakte. Ich führe auch momentan keine Workshops, Vorträge und so weiter durch. Das ist einmal eine Eigenart. Ich bin sozusagen von meinem Alter her, ich bin jetzt 56, nicht ein Native sozusagen in digitalen Angelegenheiten. Das ist neu für mich. Es funktioniert als Notlösung. Und das, was, wenn ich die Frage beantworte, wie es mir geht, ich glaube, es geht mir nicht anders wie allen Menschen da draußen oder den meisten Menschen. Ich bin belastet, ich bin beeindruckt und ich bin auch betroffen. Es ist so eine Mischung aus Zuversicht, wo aber vorher auch eine Ängstlichkeit, eine Furchtsamkeit da ist. Es ist etwas Unheimliches in der Welt und das macht natürlich etwas mit uns und auch mit mir. Dann bin ich wieder besorgt auch um die wirtschaftliche Situation, auch um meine persönliche wirtschaftliche Situation. Ich bin besorgt um die Menschen, die ich liebe, meine Eltern, meine Kinder, meine Frau. All dieses macht mir auch Sorge. Das, was aber der psychologische Effekt daraus ist, und da beobachte ich sowohl die Menschen, die ich begleite, wie auch mich selber, aus dieser Betroffenheit, aus dieser Ängstlichkeit, aus dieser Sorge kommt ja auch dann so ein Begriff wie Fürsorge. Ich möchte unterstützen, ich möchte helfen. Aus der Angst, aus der Ängstlichkeit kommt so ein Gefühl, ich möchte schützen, ich möchte mich schützen, ich möchte auch andere schützen. Und das ist wieder dieses Sinnvolle dieser Emotionen, die nicht angenehm sind, die aber dann wieder zu Lösungen führen. Ich werde schützen, ich unterstütze und das tut auch wieder gut. Und das sehen wir auch nicht nur in Vorarlberg, das sehen wir jetzt auch auf der ganzen Welt, wie eine Solidarität entsteht, wie Menschlichkeit, wie Humanität entsteht, wie dieses große tugendhafte Bedürfnis nach Gerechtigkeit, auch nach Hoffnung, vor allem dieses Gefühl der Hoffnung wieder entsteht. Und das ist auch schön zu beobachten, neben diesem ganzen Schweren, das momentan passiert.
Da schließt sich meine Frage an, was kann man denn Wenn man sich die Situation vor Augen führt und noch einmal ganz in kurzen Worten wiederholt, da hat vermutlich eine Fledermaus in China oder mehrere Fledermäuse haben ein Gürteltier oder eine Schleichkatze infiziert und dann hat das solche Auswirkungen, dass jetzt fast schon die ganze Welt lahmlegt. Was kann man an so einer Situation noch Positives finden angesichts der Dramatik, die sich in der Wirtschaft noch abspielen wird?
Das Positive liegt zum Teil schon in der Gegenwart. Es ist alles schrecklich und ich bin auch zutiefst erschüttert, wenn ich diese Berichte höre oder diese Artikel lese, zum Beispiel die Situation jetzt in Elsass oder in Italien, wo Menschen ausgesucht werden müssen, ob sie überleben dürfen oder nicht. Ich denke hier auch an die Ärzte, die diese Entscheidung treffen müssen und so weiter. Das sind furchtbare Dinge, die mich zutiefst erschüttern, die mich auch zum Weinen bringen. Also ich weine. Das tut auch gut, aber es löst nichts. Und das, was es ausmacht, ist, dass wir wissen, dass wir hier durchkommen als Menschheit, dass wir auch wissen, dass diese krisenhaften Situationen in der Menschheitsgeschichte immer wieder stattgefunden haben. Das ist kein Trost für diese Menschen, die dieses Leid jetzt erleben. Nur dieses Wissen, dass es wieder besser wird, dieses Gefühl der Hoffnung, das ist ja auch etwas, was evolutionsmäßig angelegt ist. Hoffnung zum Beispiel ist ein Gefühl, das nie auf etwas Positivem gründet. Nie. Es gibt kein Gefühl der Hoffnung auf etwas Gutem. Es entsteht dann in uns dieses Gefühl, wenn etwas schlimm ist. Und das gibt so wieder diese Motivation, diese Zuversicht, trotzdem, trotz allem noch vorwärts zu gehen, trotz allem in die Zukunft zu blicken und trotz allem die Zuversicht zu haben, dass es erstens wieder vorbeigeht und dass wir es wieder gut haben werden. Und das ist wieder dieses Forschungsgebiet der positiven Psychologie mit einem posttraumatischen Wachstum versehen. Diesen Effekt gibt es auch aus der Neurobiologie, auch bewiesen, dass wir sogar noch gewachsen sein werden. Nur finde ich auch an Betracht dieser vielen zuversichtlichen Wünsche, die wir uns momentan zusenden und so weiter. Ich für mich persönlich habe manchmal das Gefühl, jetzt ist es den Knurk, würde ich als Vorarlberger sagen. So jetzt, ich möchte das auch in diesem Mitgefühl und dieser Anteilnahme erleben und gleichzeitig diese Zuversicht haben, dass es wieder gut wird. In dieser Gleichzeitigkeit, glaube ich, liegt diese Herausforderung dieser Zeit, die fast widersprüchlich ist und trotzdem in dieser Gleichzeitigkeit auch durchschritten werden muss.
Wie können sich denn Menschen motivieren angesichts von so unsicheren Zeiten? Bei Ihnen klingt das alles sehr glaubwürdig und sehr gut, aber vermutlich sind nicht alle so gestrickt. Gibt es da einen Trick, eine Anleitung, ein Rezept?
Dieses Rezept suche ich auch für mich. Es ist jetzt eine Situation, wir sitzen jetzt zusammen in einer Situation eines Interviews, eines Gesprächs. Da reiße ich mich natürlich zusammen. Wenn ich auf mich selber zurückgeworfen bin in Situationen, in denen ich mich verzweifelt fühle, dann bin ich verzweifelt. Und so geht es vielen Menschen. Das, was wir achten müssen unbedingt, ist, dass Ängstlichkeit, Angst, Furchtsamkeit nicht in eine Ohnmacht implodiert. Nicht in ein Gefühl der Hilflosigkeit. Und dieses Gefühl der Hoffnung, der Zuversicht, das lässt uns diese Situation überbrücken, die dann nicht ewig dauern soll. Depression, also wirklich diese Störungsimmanente, das passiert dann, wenn wir zu lange ohnmächtig und zu lange uns hilflos fühlen. Dann fährt sozusagen der Organismus und dieses ganze System herunter und wir kommen nicht mehr heraus. Dann wird es störungsimmanent. Das braucht dann Behandlung, unter Anführungszeichen. Uns aber zu schützen vor Hilflosigkeit, da ist so ein Gefühl der Zuversicht wichtig und vor allem, und das ist das ganz Entscheidende, sind es unsere Beziehungen. Unsere für uns engen und guten Beziehungen. Diese zu pflegen, diese zu nützen für Gespräche, für Austausch, auch uns zu halten gegenseitig, wo wir es noch dürfen, sozusagen im innersten familiären Kern. Da liegt die Chance, dass wir über diese Zeit gut hinüberkommen.
Also Gespräche auch in Situationen, wo wir Distanz wahren sollten.
Unbedingt. Unbedingt. Also jetzt auch, und das ist auch wieder der Segen, solange man es auch verflucht hat fast, diese Digitalisierung und so weiter, aber diese Form der Möglichkeiten der Kommunikation, ich kommuniziere wöchentlich mit meinen Kindern in ganz Österreich verstreut, mit meinen Enkelkindern kommuniziere ich über Skype und so weiter, ich kann mit meinen Eltern telefonieren, ich kann diese Kontakte knüpfen, ich kann ihnen Fotos zeigen aus der Entfernung von ihren Enkeln, das sind alles Möglichkeiten, die ich jetzt sehr schätze, die natürlich nicht das Eigentliche geben, wirklich den Kontakt und sich zu halten, sich zu umarmen, nur das kann uns schon über diese Zeit führen und es wird ja wieder vorbeigehen. Wir werden uns wieder sehen direkt, wir werden uns wieder halten können und das ist wieder das Zuversichtliche daran. Wie lange es noch geht, das wissen wir momentan noch nicht. Man weiß es nicht. Man kann es nicht wirklich sagen. Wir können alle Berechnungen, alle Analysen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Gefühl des Wunsches, ich wünsche mir, dass es wieder besser wird. Und ich erwarte es mir auch, dass es wieder besser wird. Das hat so mit was Konkretem zu tun. Das sind vielleicht auch die Zahlen, Fakten, die uns diese ganzen Forscher zur Verfügung stellen. Die Hoffnung geht hier ein Stück weit weiter. Die Zuversicht, das ist etwas Unkonkretes. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Und das, was wir hoffen, das kann nur mit einem guten Gefühl verbunden sein. Ich hoffe, dass es wieder gut wird. Ob es wirklich eintritt, weiß ich nicht. Nur wissen wir aber auch aus der Forschung, aus der psychologischen Forschung, dass Hoffnung im Gehirn auch ein Motivationssegment aktiv hält, das uns vorwärts gehen lässt. Es lässt uns nicht aufgeben. Also Hoffnung ist sozusagen auch eine Grundlage von einer existenziellen Motivation. Unser Gehirn, das wissen wir aus der Gehirnforschung, braucht Struktur. Es braucht Möglichkeiten, Ziele zu setzen, es braucht Vorgaben. Wir müssen uns etwas für den Tag vornehmen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir weniger Struktur haben, das muss ich auch auf mich beziehen, ich muss mir richtig einen Plan über den Tag machen, um auch nicht ins Grübeln zu verfallen. Grübeln ist okay, sozusagen auch ein Verdauungsmechanismus des Gehirns, nur zu lange wird es ungesund. Also richtig ein Stopp, jetzt ist genug gegrübelt, jetzt mache ich etwas. Ganz konkrete Projekte auch angehen, also wirklich etwas für den Tag vorzunehmen. Ich habe zum Beispiel jetzt meine Praxis ausgemalt, hatte ich einmal Zeit dafür, so ein Projekt zu tun, wo wir auch etwas sehen, etwas Griffiges. Nicht nur im Denken bleiben, etwas Griffiges. Bewegung auch etwas, was wir zum Glück noch tun dürfen und hier vor allem in Vorarlberg in der privilegierten Situation stehen, einfach in den Wald laufen zu können, auch alleine zu sein oder mit denen, die mit uns gehen dürfen in der Familie. Das sind Dinge, die wir ganz konkret tun können. Und dann noch, um solche Angstverdünner auch anzuwenden, ich war ja auch einmal in meiner beruflichen Karriere Profimusiker, ich war auch Sänger, bin noch Sänger. Und zum Beispiel Singen ist ein Angstverdünner, neurobiologisch auch bewiesen. Wir können nicht, während wir singen, Angst haben, zum Beispiel. Miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, ist ein Angstverdünner. Uns zu unterstützen, ist ein Angstverdünner. Das sind alles Dinge, die uns diese Gefühle erträglich machen und vor allem auch zu akzeptieren, dass sie damit nicht weg sind, weil es ist beängstigend. Es ist auch wichtig zu benennen, dass es so ist, wie es ist und es macht uns Angst. Das gibt es auch diesen Satz von Daniel Siegel, einem sehr berühmten Gehirnforscher, der sagt, name it to tame it, benenne es, um es zu zähmen. Das wissen wir aus der Gehirnforschung, dass nur schon das Benennen eine Reduktion zum Beispiel des Cortisolspiegels verursacht. Wenn ein Kind zum Beispiel auf mich zukommt, Papa, ich habe Angst, und ich sage, nein, du hast keine Angst, doch nicht so, dann steigt die Angst. Wenn ich sage, ich weiß, du hast Angst, muss ich nicht einmal mehr dazu sagen, komm her, ich halte dich, dann ist die Angst nämlich weg. Sondern es reicht schon, ich bestätige, dass es jetzt Angst haben darf. Dann sinkt die Angst, nachgewiesen. Und diese Funktionen des Hirns sozusagen, die müssen wir jetzt verwenden, um nicht in eine Ohnmacht und nicht in eine Hilflosigkeit zu verfallen und in eine Panik vor allem. Dann wird es schlimm. Und so müssen wir uns als einzelne Menschen in eine Haltung bringen, die hier auch Positives sieht. Und vor allem auch als Gesellschaft, als gesamte Gesellschaft. Und ich finde aber, dass wir hier in Österreich vor allem das momentan sehr gut machen. Und ich finde auch, wenn man sieht, diese Bilder dieser verzweifelten Nationen, wie auch Italien mit dem Gesang auf Balkonen zum Beispiel, da möchte ich noch dazu sagen, es gibt ja auch neurobiologisch diese Geschichte, wenn wir zum Beispiel kleine Kinder versorgen, Babys versorgen und die weinen, wir wissen nicht, wieso sie weinen, was tun wir ganz intuitiv? Wir summen, wir singen oder summen. Also wir zeigen diese, das hat uns niemand beigebracht. Niemand gesagt, das tut man. Das tun wir einfach. Und genau diese Dinge, die uns intuitiv für etwas, dass es wieder gut wird, sozusagen angeboren, in die Wiege gelegt sind, diese Dinge gilt es zu tun.
Auch so ein bisschen in sich selbst hineinzuhorchen, sich zu fragen, was tut mir gut, das tue ich.
Natürlich, natürlich. Und das weiß auch jeder und jede, was gut tut und was ihr oder ihm gut tut. Das ist so unterschiedlich. Ich bin ein Mensch, ich brauche Bewegung. Ich brauche jetzt täglich meinen Auslauf sozusagen, wo ich in den Wald laufe und mich hier auch körperlich. Andere möchten lesen, sie möchten Ruhe, sie möchten Musik hören, Yoga, alles das, was uns gut tut, gilt es jetzt unbedingt zu machen. Es gibt ja auch aus der Stressforschung diese Geschichte, wenn man zum Beispiel meditiert und man hat es eigentlich noch stressiger, dann sollte man doppelt so lang meditieren. Genau, um diese Gegenhalten aufzunehmen, wenn es ganz belastet wird, sollte man eigentlich diese Dinge, die einem gut tun, die einem erden, die einem gut in Kontakt mit mir selber halten, eigentlich doppelt so viel anwenden.
Was jetzt auffällt, es gab immer, wenn irgendwelche Krisen sind, und auch diesmal gab es gleich zum Beispiel auf WhatsApp witzige Videos, witzige Fotos, die weitergereicht worden sind, wie zum Beispiel vom Hund, der komplett erschöpft ist, weil der ganze Wohnblock mit ihm spazieren gegangen ist. Humor ist auch eine Bewältigungsstrategie?
Unbedingt, unbedingt. Humor ist zum Beispiel auch so etwas, ist ein Angstverdünner. Während wir lachen, während wir über uns selber lachen oder etwas, was wirklich witzig ist, können wir auch nicht gleichzeitig Angst verspüren. Das verdünnt es für diesen Moment, dieses Gefühl, und lässt uns sozusagen das Leben spüren. Das geht auch stark zurück, zum Beispiel auch auf die Arbeit von Viktor Frankl, der ja selber beschreibt, seine Zeit im Konzentrationslager hat er durch diese Zuversicht, seine Familie wieder zu treffen, und durch den Humor überlebt. Seine Familie hat er dann nicht mehr getroffen, die waren danach alle tot, und er hat den Sinn in seinem Leben gefunden, dass er davon berichtet. Und auch das wird ganz wichtig sein. Wir werden die Zeit nach Corona unbedingt nützen müssen, davon zu berichten. Wie ist es uns ergangen? Was haben wir erlebt? Was hat uns zur Verzweiflung gebracht? Was hat uns aber geholfen? Was hat uns weitergebracht? Was hat uns überstehen lassen? Und das sind die entscheidenden Dinge, die zum Beispiel auch in der Forschung der positiven Psychologie angewendet werden. Wir müssen nach diesen Dingen fragen, und das wird die Menschheit im Gesamten weiterbringen.
Man merkt ja auch eines, dass auf einmal kreative Kräfte frei werden. Zum Beispiel in der Textilindustrie tun sich Firmen zusammen, um Mundschutz zu produzieren. Kreativität als Bewältigungsmaßnahme.
Ja, Kreativität ist etwas dem Menschen angelegt. Für mich ist das Menschenkultur. Das ist Menschlichkeit im urengsten Sinne, dass wir so flexibel und anpassungsfähig sind, auch als Spezies, die sofort aus diesen Dingen wieder eine Lösung macht, eine Möglichkeit macht. Und so sind wir auch in unserem ganzen menschlichen System, wenn man so von der Gehirnforschung hernimmt, so sind wir auch gebaut. Wir suchen sofort nach Möglichkeiten. Und das schützt uns wieder vor dieser Implosion in eine Hilflosigkeit, in eine Ohnmacht. Da sitzen und nichts zu tun, sozusagen das Schicksal auf uns zukommen zu lassen, ist ein Gefühl des Ausgesetztseins. Und dann verlieren wir auch das Gefühl von Autonomie, von Selbstwirksamkeit. Und das ist etwas, was sofort auch in Richtung einer depressiven Haltung ginge, die sozusagen die Individuen trifft und die dann auch ganze Gesellschaftsteile und auch ganze Gesellschaften treffen kann. Darum finde ich solche kreativen Aktionen auch von Seiten der Industrie und der Wirtschaft fantastisch. Also das macht mich auch, ja, da sind wir wieder der Hoffnung, das macht mich weiterhin sehr zuversichtlich und hoffnungsvoll.
Wie sehen nun junge Menschen ihre Situation? Meine Kolleginnen und ich haben nachgefragt. Sie hören Alina Hergowitz, die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin macht, die Medizinstudentin Lisa-Marie Mäser, den Schauspieler Nico Raschner und den Zivildiener Adrian Lindenthal.
Zuerst konnte ich das gar nicht wirklich glauben, denn es ist sehr unrealistisch, dass man wirklich bis Ostern nicht mehr in die Schule gehen kann und alles von zu Hause aus lernen muss. Es ist komisch und ungewohnt, weil man einfach nicht einen Lehrer vor einem stehen hat, der einem alles erklärt. Man muss sich alles selber beibringen, und das ist nicht immer ganz einfach.
Also ich bin kurz davor, von Innsbruck so schnell wie möglich zurück, weil ich da gerade noch erfahren habe, dass meine Prüfung vom einen auf den anderen Tag abgesagt wurde. Und somit habe ich mich dann so schnell wie möglich entschieden, nach Vorarlberg wiederzukommen. Und habe es Gott sei Dank auch noch rechtzeitig geschafft, um wieder da zu sein und bei meiner Familie. Die Uni weiß noch nicht, wie alles so weitergeht und wie jetzt das Ganze dann überhaupt ausschaut, wie lange da alles noch zubleibt. Und durch das ist es auch schwierig für mich, weil ich nicht weiß, wenn jetzt die Prüfung stattfindet, wie mein Studienjahr weitergeht und ja, das ist irgendwie schon ein komisches Gefühl, so in der Schwebe zu sein. Ob die Vorlesungen und die Praktika nachgeholt werden, das weiß ich eigentlich alles leider noch nicht. Und ja, das macht dann schon ab und zu etwas verrückt, weil irgendwie, wenn man so gar nichts weiß, das, ja, mit dem muss man auch umgehen können in dem Moment.
Für mich ist es eigentlich hilfreich, nicht dauernd irgendwas anzuschauen, was mit Corona zu tun hat, weil es irgendwie so wirkt, als weiß da eh noch nicht wirklich irgendjemand konkret, was zu tun ist. Und wenn man dann Tag für Tag dieselben Nachrichten hört, dann, also mich zieht es halt eher runter. Es gibt jetzt Leute, die total auf Statistiken gehen und auf Livestreams gehen und immer weiter verfolgen, wie es läuft. Aber weil man eh nichts sagen kann anscheinend, versuche ich eher, mich abzulenken und halt Dinge zu tun, die halt gar nichts damit zu tun haben. Zum Beispiel trainieren zu gehen. Also ich war jetzt lang in Fitnessstudios, aber die haben ja alle zu. Und deswegen habe ich jetzt wieder mit dem Laufen angefangen. Mein Vater ist Läufer und ich komme auch eher so ein bisschen aus dem Ausdauersport. Und das mache ich eigentlich noch am liebsten. Mehr Klassiker zu lesen, Dinge für meinen Beruf zu machen, die ich machen. Also wir sind zwar natürlich vom Landestheater alle gerade nicht in unserem Beruf tätig und wir können nicht proben und arbeiten, aber wir haben dieses neue Haustheatermodell, wo wir über Social Media versuchen, aus unseren Wohnzimmern heraus Beiträge zu senden, und da sind wir alle dran. Und wir versuchen, unsere Vorstellungen, von denen wir gute Videos haben, ins Internet als Streams zu stellen. Wir haben da Kooperation mit Nachtkritik, über die ich mich sehr freue, und wir versuchen jetzt halt einfach online zu werden.
Mein Name ist Adrian Nintenthal, ich bin 20 Jahre alt und derzeit Zivildiener beim Haus der Kirche in Bregenz. Was sich vor allem verändert hat, ist, dass wir jetzt mehr auf Abruf zu Hause bleiben und es eben diesen Dienst im Pfarrbüro gibt, dass Leute sich dort melden können, zum Großteil natürlich alte Leute, die dann Einkaufsaufträge an uns aufgeben können und wir diese für sie erledigen. Mir kommt vor, mehr Dankbarkeit wie davor verspürt, da es doch irgendwie lebensnotwendige Dinge sind und diese alten Leute wirklich sehr glücklich darüber sind, wenn sie Personen haben, die diese Aufgaben für sie erledigen.
Finden die jungen Menschen auch etwas Positives an ihrer derzeitigen Situation? Wollten wir wissen.
Ich glaube, dass man es danach wieder viel mehr schätzt, was man alles im Leben hat, wenn man rausgehen darf, wenn man die Mitschüler sehen darf und dass man danach auch vielleicht nicht mehr so oft streitet wegen Kleinigkeiten, weil einem dann wieder klar wird, wie schlimm es eigentlich ist, wenn man nur zu Hause sitzt.
Wie hast du das Gefühl, ist es auch in der Familie? Hast du das Gefühl, es ist ein bisschen entschleunigt alles oder man redet mehr miteinander?
Ja, also von mir gibt es ja nicht so viel zu erzählen, weil ich nichts erlebe. Aber sonst redet man schon mehr und man hat mehr zu tun zu Hause und kann mehr mit der Familie machen, weil einem ja sonst auch nichts anderes übrig bleibt wie mit der Familie. Man kann Spieleabende machen oder auch unter der Woche vor den Fernseher sitzen und einen Film zusammenschauen, weil ja niemand am Morgen früh aufstehen muss.
Man muss sich's positiv machen. Also ich denke mal, jetzt verbringe ich halt somit viel Zeit draußen im Garten und habe mir neue Hobbys angeeignet. Und ich glaube, das ist einfach auch mal was Gutes, dass man auf sich selber gestellt ist, dass man schauen muss, was tue ich mit mir selber, was mache ich aus der Situation mit mir selber. Und ich glaube, da lernt man sich selber auch ganz gut und auf eine neue Weise kennen.
Boah, das ist schwer zu sagen, weil tausende Menschen unschuldig dran gestorben sind. Aber vielleicht lernen wir nach dieser Krise draus, unsere Globalisierung nicht in diesen schwindelerregenden Höhen weiterzutreiben und vielleicht ein bisschen runterzuschrauben. Man merkt ja jetzt, wie gut es dem Klima geht, wie gut es der Natur geht, den Tieren. Aber ob das der Fall sein wird, weiß ich nicht, weil Menschen sind schon sehr unverbesserlich. Also wenn wir das hinter uns haben, mal die ersten Monate, glaube ich, anders sein, als es früher war. Aber was danach passiert, ob man das dann weiter durchzieht oder ob man wieder in den alten Trott reinfällt, boah, keine Ahnung.
Du machst jetzt in deinem jungen Leben das erste Mal so eine richtige Krisensituation mit. Gibt es da für dich auch etwas Positives?
Auf jeden Fall. Also was einem ganz am Anfang auffällt, ist, dass die Freizeitgestaltung natürlich ganz anders ausschaut. Man kann sich nicht mehr mit den Leuten treffen, mit denen man sich sonst trifft. Man kann am Wochenende nichts mehr mit Freunden unternehmen, man kann nicht in die Stadt gehen. Aber man entdeckt dadurch ganz andere Seiten. Also ich hatte davor oft das Gefühl, wenn ich mal einen Abend zu Hause mit den Eltern verbrachte, dass ich vielleicht gerade etwas verpasse, irgendwelche spannende Dinge mit Freunden erleben könnte. Und jetzt weiß man, dass gerade jeder andere Mensch in seinem Alter genau die gleiche Situation hat, nämlich dass er am Abend zu Hause mit seinen Eltern zu Hause hockt. Und ich glaube, man entdeckt dadurch auch erst, dass man viel von jedem Menschen lernen kann. Man geht tiefer in Gespräche ein, weil man mehr Gespräche mit Menschen führt oder mit denselben Menschen führt, weil man nicht mit so vielen Menschen gleichzeitig zu tun hat. Man lernt interessanterweise auch die Menschen im näheren Umfeld besser kennen. Also ich hatte davor nicht wahnsinnig viel mit meinen Nachbarn zu tun. Jetzt, dadurch, dass wir immer wieder irgendwelche Gartenarbeiten vornehmen, sprechen wir manchmal mit den Nachbarn über die Zäune, was davor eigentlich nie der Fall war.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. I can change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Fokus. Nahrung für Geist und Seele.
Ich habe jetzt meine Kolleginnen gebeten, junge Leute zu fragen, so zwischen 18 und 23, 24, wie es denn den jungen Leuten in dieser Situation geht. Und da zeigt sich, dass die, obwohl sie es schwierig haben, immer wieder was Positives auch finden. Ist das ein Vorteil der Jugend?
Glaube ich schon. Es gibt, wie wir vielleicht selber noch wissen, aus der Jugend so eine gewisse Leichtigkeit dieses Alters. Und es gibt natürlich auch von dieser Generation, wo Sie jetzt gerade gesagt haben, so die zwischen 16, 20, 24, die Geschichte ihres Aufwachsens ist natürlich von ganz viel Wohlstand geprägt, von ganz viel Selbstverständlichkeit geprägt. Eine Selbstverständlichkeit, die könnte in eine Verwöhnung umschlagen, was wir auch immer wieder sehen. Aber das ist etwas, was so ein Urvertrauen auch wachsen hat lassen. Sie nehmen es gelassener. Und das, was ich entdecke, ich arbeite ja sehr viel mit jungen Menschen, auch in Workshops, in Fortbildungen und so weiter. Mich fasziniert deren Leistung mit dieser Welt, wie wir sie jetzt erlebt haben und auch aufgebaut haben, die letzten 20, 30 Jahren, wie die damit umgehen können. Ich wüsste nicht, ob ich in meiner Jugend so damit umgehen hätte können. Bei uns hat das Fernsehprogramm um 17 Uhr begonnen. 19 Uhr war wieder fertig. Wir hatten nicht so viel Auswahl. Die müssen immer auswählen, auswählen, auswählen. Und dadurch, glaube ich, ist auch eine Flexibilität gewachsen, die sie anpassungsfähig macht und sehr schnell im Denken macht. Das ist für mich die große Hoffnung für diese nächste Generation. Und gleichzeitig müssen wir hier schauen, dass wir von einer Gesellschaft des Wohlstandes, die jetzt ja massiv auch im Umbruch sein wird und auch brüchig wird, zu einer Gesellschaft des Wohlbefindens kommen. Und Wohlbefinden heißt aber nicht im Begriff, das ist alles chillen und alles ist easy und easy going, sondern Wohlbefinden heißt, sich wirklich auf diese eigentlichen Werte, auf Beziehung, auf Engagement füreinander, auf Sinn, auf diese Zielerreichung, auf positive Gefühle und so weiter sich zu konzentrieren. Das nennen wir in der positiv-psychologischen Forschung Wohlbefinden, das ist der Begriff. Und diese Gesellschaft in diese Richtung zu formen, darin liegt jetzt auch eine Riesenchance dieser Krise und vor allem eine Riesenchance für die junge Generation, diese Werte aufzunehmen und diese zu leben. Alles, was ich erlebe, ist immer eine Sache der Bewertung. Daraus entsteht dann das Gefühl und aus diesem Gefühl entsteht die Handlung. Das ist so der Grundmechanismus, den wir aus der Emotionswissenschaft kennen. Also dieses positive Denken oder ich möchte präzisieren, diese positive Haltung ist auch eine Übungssache und das betrifft natürlich alle Menschen an sich. Ich kann mir schon vorstellen, dass Frauen grundsätzlich emotionaler sind, also dem Gefühl sozusagen näher, sich mehr auch diesen Ambivalenzen von Gefühlen aussetzen wollen wie Männer. Das, auch Männer in meinem Alter natürlich, ist Emotion nicht unbedingt ein großes Trainingsgebiet gewesen im Aufwachsen. Die junge Generation, ich möchte hier ein Beispiel anbringen, zum Beispiel mein Vater hat seinem Vater noch ihr gesagt, dritte Person. Der hat 2 Jahre bei uns gewohnt, mein Opa, wenn wir da beim Essen zusammengesessen, habt ihr schon genug? Wollt ihr noch etwas? Das war dritte Person. Ich habe die beiden nie gesehen, dass sie sich einmal halten, umarmen. Das ist 2 Generationen zurück. Ich liebe es, meine Kinder zu drücken, sie zu halten, ihnen zu sagen, wie stolz ich auf sie bin und so weiter. Das ist erst jetzt gewachsen. Das heißt, da ist unsere jüngere Generation sicher besser genährt, neben dem Ganzen, was unsere Gesellschaft auch Negatives schon hervorgebracht hat. Aber ich glaube schon, grundsätzlich sind sie emotional genährter wie unsere Generation. Wir müssen uns das mehr erarbeiten. Und das immer wieder zu tun, die Bewertung des Lebens in einem positiven Sinn zu sehen, sozusagen das Glas zu betrachten, ist es halb voll oder ist es halb leer, das ist so eine Grundhaltung. Ich kann alles, was auf mich zukommt, kann ich als Belastung erleben oder auch als Möglichkeit und als Chance. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und das geht über alle Gesellschaftsschichten, über alle Berufsgruppen und über alle Menschen hinweg.
Gast in Fokus ist heute der Satainser Psychotherapeut Bertram Strolz, der sich intensiv mit der positiven Psychologie beschäftigt. Strolz ist der erste von mehreren Experten und Expertinnen aus Vorarlberg, die ich in den nächsten Wochen in Fokus zu Wort kommen lassen möchte. Herr Strolz, Sie haben uns erzählt, wie man sozusagen das ein bisschen üben kann, das Glas halb voll zu sehen. Kann ich sowas täglich in meine in meine Routine, in meinen Alltag einbauen und möglicherweise auch die Familie, das Umfeld anstecken?
Ja, also seit ich mich mit dieser positivpsychologischen Beforschung, überhaupt auch Salutogenese und so weiter intensiv beschäftigen, man kann es üben. Dass ich bezeichne mich eigentlich, seit ich diese Dinge einbinde in meine Arbeit, mehr als Psychophysiotherapeut als als Psychotherapeut, weil ich auch den sozusagen den Psychokörper trainieren kann. Ich kann ihn in seiner Haltung von einem negativen Reflex wegüben in eine Haltung, es eher positiv, eher als chancenreich zu betrachten und dann bezogen auch auf meine Stärken. Was hier das Entscheidende ist, dass ich mir meinen Stärken und meinem Sein, meiner Persönlichkeit bewusst bin, was ich kann, was ich bin. Dem muss ich mir bewusst sein und dann geht schon vieles ganz viel leichter.
Kann ich dadurch gelassener werden?
Es gibt aus der positivpsychologischen Forschung gibt es auch, die entwickelte auch Übungen sozusagen, Tools, die man dann anwenden kann. Da gibt es eine der bekanntesten, sind eigentlich die Three Blessings, die auch vom Begründer der positiven psychologischen Forschung, Martin Seligmann, entwickelt wurde. Das sind, sich am Abend die Zeit zu nehmen, ein paar Minuten und den Tag reflektieren und die Frage zu stellen, was war heute gut? Was war gut? Das kann vom guten Mittagessen bis zu einem Vogelgezwitscher in der Früh, bis zu einer schönen Begegnung, bis zu einem guten Gespräch mit meiner Frau, meinem Mann und so weiter sein, ein schönes Erlebnis mit den Kindern und das aufzuschreiben. Wenn man das täglich macht, passiert nachweislich im Hirn sowas wie eine Veränderung der Sichtweise, der Wahrnehmung. Das kann man nachweisen. Martin Seligmann, ist ja auch einer der berühmtesten Depressionsforscher, der hat diese Übung jetzt schon in Langzeitstudien wissenschaftlich untersucht und sieht da sogar Möglichkeiten, leichte bis mittlere Depressionen damit zu behandeln, wohlgemerkt, weil hier eine Haltungsänderung entsteht. Dieses regelmäßige Reflektieren sozusagen, diese Liegestütze am Abend, die mir den Bizeps wachsen lassen, machen mir sozusagen hirnorganisch etwas möglich, dass ich meine Wahrnehmung ändere. Ist nachweislich. Ich habe zum Beispiel, wenn ich therapeutisch arbeite, ich gebe so die Zusatzübung, in der Früh aufzuwachen. Der erste Gedanke, den ich mir bewusst herhole, ist, auf was freue ich mich heute? Auf was freue ich mich heute? Als bewusster Gedanke. Ich wäre hier auch so für, ich bin ein bisschen ein Grübler. Eher so auf der Seite aufgewachsen, was ist noch zu erledigen, was ist noch zu tun, was ist noch nicht gemacht, und so geht's dahin. Immer zu wenig, eher, oh, das war nicht gut genug und so weiter und werde ich das gut genug machen und als immer eher so in diesen Zweifelnden, da bin ich jetzt noch, jetzt bin ich 56, mache diese Übungen jetzt auch schon eine Weile und es ist noch nicht komplett durchgeschlagen. Ich muss mich immer wieder herreißen und das ist dasselbe, darum benenne ich es auch als Psychophysiotherapie, wie wenn jemand eine falsche Haltung beim Sitzen hat, mit der Zeit halt Kreuzweg kriegt und sagt auch der Physiotherapeut, du, da habe ich ein paar schöne Übungen, die machst du jetzt jeden Tag und wenn er sie nur macht, wenn er beim Physiotherapeuten ist, dann nützt es halt nichts. Das muss er täglich machen und so kann man sozusagen dieses Psychoskelett oder diese Psychomuskulatur genauso trainieren, um mich dann in eine andere Haltung zu bringen. Das geht. Das funktioniert neurobiologisch. Es bilden sich neue neuronale Verbindungen, die mir diese Haltung sozusagen repräsentieren im Gehirn und nach denen ich dann das auf mich Zukommende bewerte. Und mit der Bewertung erzeuge ich das Gefühl. Wenn ich in einen Stau fahre, kann ich mich stundenlang ärgern über diesen Stau oder mich nach dem ersten Ärger, der ja auch natürlich ist, ist ja nicht so, dass ich den wegdenken muss, ich ärgere mich jetzt, ja. Möchte ich das jetzt eine Stunde lang? Nein, möchte ich nicht. Also versuche ich, diese Zeit anders zu bewerten und vielleicht wirklich als Zeit zu nutzen, da ich da Musik höre, mit jemandem telefoniere und. Und so in mehr. Und umso mehr ich das übe, komme ich in eine Grundhaltung der Gelassenheit, die ich mir anüben kann.
Geht das auch in der Familie? Also kann ich da ansteckend wirken?
Natürlich. Diese Art der Haltung ist hoch ansteckend. Hoch ansteckend. Gleich hoch ansteckend wie eine andere Haltung, nämlich die negative. Ich kann alles mies sehen, ich kann alles schlecht sehen, ich kann alles als unvollkommen betrachten und so weiter. Das ist hoch ansteckend. Wir wissen ja die Situation, wenn ich mit Menschen zusammensitze, die mich sozusagen hinunterziehen, weil alles nichts wert ist, da bin ich fertig nach 10 Minuten schon. Das zieht mich runter. Und jemand, der grundsätzlich eine positive Haltung hat, der kann ebenso hoch ansteckend sein, dass er eine ganze Gruppe fröhlich macht, innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist zum Beispiel das Forschungsgebiet der positiven Psychologie, die das untersucht, wie passiert denn das? Wie geht sowas?
Wie würde jetzt ein
positiv denkender Psychologe oder ein Anhänger der positiven Psychologie mit genauso jemanden umgehen, den Sie beschrieben haben? Also jemand, der ständig ein Haar in der Suppe findet. Und natürlich derzeit gibt es genug Haare, die man finden könnte.
Ich würde mir mal zuerst das, wenn er oder sie interessiert ist, das System erklären, wie denn Emotion überhaupt funktioniert, dass man es jetzt einmal mechanisch begreifen damit. Und er, sie müsste das natürlich schon auch als Möglichkeit betrachten, es zu wollen, dass das für sie oder für ihn auch nicht wirklich ein feines Gefühl ist oder von Wohlbefinden ist. Wenn ich zum Beispiel, da stelle ich meistens die Frage, möchtest du wohlfühlen? Und mir hat noch nie jemand, ein Mensch gesagt, nein, noch nie. Das ist übrigens auch der Beweis dafür, dass Wohlbefinden grundsätzlich angelegt ist. So wie ich jemanden frage, möchtest du gesund sein, hat mir auch noch niemand gesagt, nein. Das heißt, wir wollen nicht krank sein, wir wollen auch nicht unwohl sein. Und ein ewiges Nörgeln kann man niemand behaupten, dass das fein ist. Also erstens stelle mal die Frage, ist das fein? Und wenn er sagt, nein, es ist nicht fein, möchtest du dich wohlfühlen? Und dann kann ich über die Systeme erklären, wie denn das Hirn, die Emotionsbewertung, dieser Verlauf funktioniert, kann ich über Übungen dann langsam eine Veränderung herbeiführen, die man gemeinsam erarbeiten kann. Eben drum Psychophysio. Das braucht diese Übungen, zum Beispiel die Three Blessings. Es braucht dieses Kultivieren auch von Dankbarkeit zum Beispiel, eines der tiefgreifendsten positiven Gefühle, die es gibt. Das tiefgreifendste positive Gefühl, das es messbar gibt, ist, wenn ein Mensch einem anderen Menschen hilft. Und das erleben wir gerade zu Corona-Zeiten intensivst, wie das wirkt und wie ansteckend das wirkt. Das ist eigentlich auch wie ein Virus. Wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, wir überlegen uns jetzt, für was wir in unserem Leben dankbar sind, dann fällt uns wahrscheinlich ein, dass ich gesund bin, dass ich eine Familie habe, dass meine Eltern gesund sind, dass meine Kinder selbstständig gut im Leben sind. Da kommt gleich ein bisschen Gefühl von Stolz auch auf. Und bei Dankbarkeit kommen wir schon auch auf Materielles, dass ich ein Haus habe, dass ich ein Auto habe oder dass ich ein gutes Einkommen habe und so weiter. Aber die eigentliche Wertigkeit in der Dankbarkeit, in der gefühlten Dankbarkeit, sind diese tiefmenschlichen Werte von Beziehung, von Aufgehobensein in einer Familie, in Beziehung und so weiter und so fort. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit ist zum Beispiel hochnährend. Positive Psychologie ist auch eine Ernährungswissenschaft der Psyche. Das ist hochnahrhaft auch für Beziehungen. Wenn ich jemandem dankbar bin, ist das Gegenüber sofort auch in einem Kontakt mit mir auch etwas geben zu wollen. Dankbarkeitsübungen zum Beispiel ist auch so ein Tool aus der positiven Psychologie entwickeln, die mir ein grundsätzliches, zufriedenes Gefühl in der Gegenwart geben, obwohl ich eigentlich an Vergangenes denke. Und das macht mich in der Gegenwart wieder zuversichtlich für die Zukunft. Barbara Fredrickson, die das seit 25 Jahren erforscht, sagt zum Beispiel, einmal in der Woche so eine Dankbarkeitsübung ist auch wie ein gutes Essen, ein hochvitaminreiches Essen. Dass man das macht und damit kultivieren wir eine dankbare Haltung zum Leben und das vorher angesprochen führt auch wieder zu einer gelassenen Haltung. Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich gleichzeitig mir vorstelle, für was ich dankbar bin, kann mein Hirn nicht gleichzeitig Neid und Gier erzeugen. Geht nicht. Das geht mechanisch nicht. Und wenn ich mir das als Haltung übe, dann kann Gier und Neid, obwohl ich es in mir habe, das hat jeder Mensch in sich, kann nie sozusagen als Handlungsorientierung aufwachsen, wenn ich grundsätzlich eine dankbare Haltung habe. Diese Dankbarkeitsübung ist in der Psychologie klar verbreitet, diese gilt es regelmäßig zu machen, dann erfahren wir innerlich mehr Gelassenheit. Es wird ruhiger in uns, weil wir für das, was wir erleben und haben, auch dankbar sind. Es gibt grundsätzlich mehr Zufriedenheit. Wie kommen wir jetzt zu den Helden des Alltags, denen wir unendlich dankbar sind, dass die momentan den Dienst für unsere Gesellschaft leisten, in den Spitälern, in den Lebensmittelmärkten, die Lkw-Fahrer und so weiter. Da kommen ja momentan ganze Rituale zusammen. 18 Uhr ist Klatschen, das ist Dankbarkeit, das ist Wertschätzung. Das kommt jetzt in der Krisenzeit daher. Nicht zufällig, das ist menschlich, das ist urmenschlich, das ist in uns. Das haben wir nicht gerade erfunden, das ist in uns. Das entsteht aufgrund dieser Krisensituation. Nur, der Punkt ist, und das müssen wir uns für die Zeit danach merken, wenn es uns gut geht, müssen wir die Dankbarkeit aufrechterhalten, diese Haltung aufrechterhalten, damit wir nicht, wenn es uns gut geht, sogar gleichzeitig unzufrieden werden. Ich finde einfach, das Größte, was wir in unserer Gesellschaft erleben, ist diese Unzufriedenheit. Wir haben alles, alles, was man sich vorstellen kann. Und wir haben ein Gefühl der Unzufriedenheit. Das ist auch die Wohlstandsgesellschaft, die durch dieses ewige Wachstum nicht zu mehr Zufriedenheit führt, sondern eigentlich zu immer noch mehr. Für mich ist es eigentlich wie ein psychologischer Krebs gesellschaftlich, diese permanente Unzufriedenheit zu wenig. Und das kann man zum Beispiel durch Dankbarkeitsrituale, dem kann man entgegenhalten.
Wenn wir jetzt die nächsten Wochen anschauen oder die nächsten 2 Wochen mehr, ist natürlich schwierig zu überblicken. Da kommen weitere Einschränkungen auf uns zu. Was sagen Sie jetzt den Menschen am Positiven? Was würde Ihnen da einfallen? Wie kann man das den Menschen positiv verkaufen?
Ich glaube, dass das überhaupt eine positive Wirkung tut, beziehungsweise überhaupt noch positiv gesehen werden kann und auch gefühlt werden kann, braucht es dieser Blick auf dieses größere Ziel. Es ist unsere Verantwortung momentan zum Schutz von allen, vor allem zum Schutz von uns, von unseren alten Menschen, von unseren kranken Menschen, zur Bewahrung dieser menschlichen Gemeinschaft, zum Schutz dieser menschlichen Gemeinschaft, diesen Verzicht zu leisten. Diese ursprüngliche Sinnhaftigkeit von Verzicht ist dieses größere Ganze. Das hängt ja auch im individuellen Bereich mit, zum Beispiel mit Fasten oder auf etwas verzichten. Das mache ich ja für meine Gesundheit, sozusagen für die Gesundheit unserer Gesellschaft verzichten wir momentan, fasten sozusagen für dieses größere Ziel, dass unsere Gesellschaft das hier gut übersteht, so gut wie möglich übersteht. Gut kann man ja schon nicht mehr sagen, weil es sterben einfach zu viele Menschen, tragischerweise. Es ist nicht gut. Aber dass wir das irgendwie hinter uns bringen und dann hoffentlich erleichtert wieder zurückschauen zu können, das haben wir jetzt geschafft. Diesen Blick immer zu bewahren, auf diese Sinnhaftigkeit für etwas engagiert zu sein, was wir hier sinnvollerweise tun, diesen Sinn zu erkennen, das erachte ich als entscheidend für die Motivation, das durchzuhalten. Demut. Ich glaube, Sie sollten Demut, Einfachheit und vor allem das mitnehmen, das Eigentlichste, an was es liegt, ist, dass es die Beziehung von Mensch zu Mensch sind, dass es die Beziehung zu unseren Liebsten ist und dass diese geschützt gehört und dass diese vor allem gepflegt gehört. Und ich glaube, das sollten wir uns bewahren für die Zeit danach, diese weiterhin so zu pflegen, wie wir es jetzt tun, aus der Not heraus, dass das eine Kultur ist, eine Menschenkultur ist. Und dann haben wir aus dieser Zeit etwas Großes gewonnen. Hoffnung und Zuversicht brauchen wir jetzt. Das brauchen wir jetzt als Motor, um durchzukommen. Das ist sozusagen das Grundnahrungsmittel, um überhaupt diese Zeit halbwegs unbeschadet zu durchtauchen. Und vor allem brauchen wir die Hoffnung dazu, dass solche Zeiten immer auch zu einem Wachstum führen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass diese Zeit dann wahrscheinlich erst in einigen Jahren rückblickend wieder einen Menschlichkeitsfortschrittsschub gebracht hat. Nicht Fortschritt in dem Sinn, dass wir wirtschaftlich wahrscheinlich auch wieder gut dastehen werden, sondern vor allem im Sinne unserer Menschlichkeit besser dastehen werden. Neben dem, dass Menschen natürlich immer vergessen, aber im Gesamten wird es rückblickend einen Fortschritt geben.
Jetzt sagen ganz viele Menschen, es ist seit dem Zweiten Weltkrieg die erste Erfahrung, die die gesamte Gesellschaft hat. Wird das auch eine Rolle spielen, dass wir alle das erlebt haben, dass jeder irgendwo betroffen war, ist das deswegen auch so ein Einschnitt in unser Leben?
Man sagt ja auch, diese Krise ist entstanden durch die Globalisierung. Ich glaube auch, der Vorteil wird sein, dass durch die Globalisierung, auch durch dieses Vernetzte, der Informationsmöglichkeiten eine Riesenchance drinnen ist, das zu erkennen, was hier die Menschheit auch geschafft hat, gemeinsam. Wenn wir das hernehmen zur Weiterentwicklung der Welt, dann kann das eine Riesenmöglichkeit sein, um hier noch Größeres herzubringen. Ich bin ein zuversichtlicher Mensch, ich bin aber nicht ganz zuversichtlich, dass das gleich passieren wird. Es wird auch zuerst den Effekt haben, dass man jetzt nachher zuerst schon mal die Grabenkämpfe erleben wird. Man wird erleben, dass wir uns gegenseitig Vorwürfe machen. Wer hätten schneller, wer hätten besser, wer hätten anders machen sollen, wer hätten früher etwas erkennen sollen und so weiter. Beginnt ja jetzt zum Teil schon. Das ist auch grundmenschlich. Das wird auch die erste Reaktion sein. Dann werden wir zuerst schon mal schauen, wer zuerst und wer kriegt mehr und so weiter. Auch das ist menschlich. Und dann, glaube ich, wird etwas kommen, wo wir wieder drüber schauen können, wenn diese Dinge versorgt sind, wenn wir wieder versorgt sind, wenn wir uns auch wieder sicher fühlen, wo wir überlegen können, und wie machen wir jetzt weiter? Was ist denn der Weg, der Geschichte, der weiteren Geschichte. Wie können wir unsere Zukunft in die Hand nehmen mit diesen Erfahrungen? Und das ist ja der ureigentliche Sinn von Geschichte, vom Zurückschauen, auf das Zurückschauen, was haben wir gelernt. Nicht unter was leiden wir von früher, sondern von was werden wir angezogen für die Zukunft. Was wird eine bessere Zukunft? Und ich glaube, da entstehen momentan schon ein paar Dinge, die wir sehen, wo wir sagen können, das möchte man nicht mehr. Das hatte keinen Sinn. Haben wir gesehen, wo uns hinführt. Das werden wir nicht mehr tun. Was machen wir stattdessen? Und wir haben auch Dinge gesehen, die gilt es einfach zu kultivieren. Und da bin ich wieder beim Thema Menschlichkeit. Diese Humanität, die gilt es als Tugend weiterhin zu kultivieren.
Herr Strolz, recht herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke Ihnen.
Das war In Fokus mit Bertram Strolz, der uns Mut machen sollte, uns zeigen, wie wichtig Dankbarkeit und Hoffnung sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund.